Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 161 des Worum Podcast. Nur wenige Tage nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ich habe den Impuls unterdrücken können, diese Folge singend zu beginnen, denn die Folge heißt The Njinba Takes It All und wer könnte es anders erfunden haben als der Ministry of Title Finding, Thomas Kuhlmann. Begrüß dich.
Hallo Jan, hallo an alle. Ja, eigentlich hatten wir uns ja auch vorgenommen, diese Njinba-Geschichte jetzt nicht so hoch zu hängen und da auch noch irgendwie einen Titel draus zu klöppeln, auch wenn er natürlich echt ganz lustig klingt, The Njinba Takes It All. Aber zumindest takt er die komplette Aufmerksamkeit scheinbar nach diesem Spiel. Denn da ist ja fast ein Glaubenskrieg entstanden bezüglich dieser einen Szene, die wir alle noch vor Augen haben. Darüber müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal sprechen, mein Lieber.
Das machen wir auf jeden Fall. Und um jetzt gleich allen Leuten, die jetzt und die trauen sich aber was und so in den Äther raunen, um denen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir haben natürlich auch ein paar Szenen, wo wir Justin Njinba durchaus attestieren, dass er eine wirkliche Bereicherung fürs Spiel ist. Deswegen, wir gucken differenziert drauf. Ja, aber will ich hier nicht hören, Kuhlmann.
Nein, aber niemand will doch diesen armen Jungen hier jetzt an den Pranger stellen, dass das schon mal klar ist. Ne? Interessant ist ja die Diskussion danach, wie die geführt wurde. Das finde ich eigentlich viel spannender.
Ja, genau. Und deswegen, da waren nämlich durchaus ein paar Leute dabei, die den Jungen gerne Kiel holen lassen würden. Allen voran Marvin Ducksch, aber ich verrate zu viel, darüber reden wir gleich noch.
Ja, und es gab auch einige, die sich für ihn vor den Bus geworfen haben, mit einer Leidenschaft und mit einem Verständnis, die, ich sag mal, bei anderen Spielern vor einigen Monaten noch nicht so aufgebracht wurde. Aber auch darüber können wir gleich schnacken. Aber das Spiel ist ja noch relativ frisch, ne? Du sagst ein paar Tage her, heute ist Dienstag nach meiner Rechnung, wenn ich das nur richtig.
Ja.
Ne? Gespielt haben wir Sonntag. Ich frage wirklich ernsthaft, weil ich Nachtschichten hatte noch, Samstag und Sonntag. Also ein bisschen neben der Spur bin und auch dieses Werder-Spiel im Froggies mit ganz anderen Augen sehen musste, weil ich gar kein Bier trinken konnte.
Achso, weil du direkt danach noch zur Arbeit musstest.
Ja, ich hatte noch Nachtschicht.
Ach so. Ja.
Ne? Natürlich schlauer, dann keinen Alkohol zu trinken. Deswegen habe ich mich für Alster entschieden.
Ja, ja, okay. Ich habe nämlich auch, habe es mir auch komplett verkniffen, weil ich noch auf Tablette und Schmerzmittel war.
Ja.
Beziehungsweise bin.
Du warst ja auch eben noch, ne? Wir mussten auch eben noch mal schieben, unter anderem, weil du noch mal zur Apotheke fahren musstest.
Ich musste noch ein bisschen Ibuprofen holen.
Ketamin.
Ketamin, genau. Deswegen habe ich das Spiel auch mal zur Abwechslung komplett ohne Bier geguckt. Und was kann ich sagen? Macht genauso Spaß.
Wenn Werder Bremen so spielt wie in der ersten Halbzeit, wollen wir sportlich einsteigen nochmal? Wollen wir nochmal ein bisschen genauer drauf gucken? Wir haben ja nichts, auf das wir vorausblicken müssen in dieser Folge. Insofern können wir uns detailliert mit dem Spielverlauf.
Nur eine kleine Sache haben wir, auf die wir vorausgucken müssen. Ich habe jetzt gerade, just vor der Aufnahme unserer Folge, habe ich die ersten Fotos von Duxi im Nationalmannschaftsdress gesehen, zusammen mit Füllkrug Arm in Arm.
Ja.
Die hässlichen, Bromance, ich sag nur Bromance.
Und auch zusammen eine Pressekonferenz gegeben haben, ne? Ich habe es eben auch nur gelesen und nochmal ihre ganze Liebesgeschichte, wie alles entstand, ja?
Diese, genau, wie alles begann.
Diese Bromantic Comedy am Anfang, ne, wo die beiden auch, glaube ich, da saßen und aus dem Nähkästchen erzählten, was damals so in Dresden und Sandhausen und wo Werder Bremen damals stand und ihnen da, glaube ich, auch vielleicht nochmal klar geworden ist, was sie da selber für eine Raketenkarriere in den letzten 2 Jahren hingelegt haben, dank Werder Bremen.
Ja, aber springen wir doch kopfüber gleich rein, ne? Ins Sportliche, jetzt erstmal wieder Rückblick auf das Spiel Frankfurt.
Mhm.
Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen, beziehungsweise wie haben dir die ersten Minuten gefallen? Denn da war ich ja auch einigermaßen angetan von dem, was ich gesehen habe. Wie ging es dir?
Na, die ersten Minuten fand ich, also korrigier mich, meine Sinne waren nicht ganz geschärft eben, weil ich nur Alster hatte. Aber, ich meine mir eingebildet zu haben, dass sie die ersten Minuten ja sogar wieder mit Pressing versucht haben, da früh eine Entscheidung zu suchen, das heißt in Führung zu gehen, weil da auch vermutlich Ole Werner, das Team und auch ich hatte das im Kopf, dachten, aus der Serie, die Frankfurt, aus der Frankfurt gerade kommt, ich glaube, viertes Auswärtsspiel in 2 Wochen, ein paar Tage vorher noch in Helsinki auf Kunstrasen, hatten wir drüber geschnackt in der letzten Folge, dass wenn wir da in Führung gehen, dass da dann irgendwann Kraft und Mentalität bei Frankfurt aufgebraucht sind und dass ja, so wenn wir es schaffen, in Führung zu gehen, dass wir dann auch eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und eigentlich lief das genau so, wie ich das vorher auch großkotzig meinen Umsitzenden im Froggies erklärt hatte. Ne? Wenn wir vor der Pause noch das 1-0, dann kommen die nicht mehr zurück, dann schießen wir das zweite und dann machen wir eher 3 oder 4, als dass sie noch, ne? Naja, bis zur 50. Ja, guckten mich alle bewundernd an und meinten, Alter, du hast aber Ahnung. Und dann, ja.
Als ich nach dem 2-0 auch bedeutungsschwanger Jens Otto ins Ohr raunte, ich habe im Podcast übrigens 4-1 für Werder getippt.
Ja, da musste ich auch kurz dran denken. Ich hatte ja,
beim 2-1 dachte ich auch noch, das geht noch,
ja,
das klappt noch.
Genauso wie ich es geplant hatte.
Ja, genau.
Ja, ich hatte 2-0 getippt und wähnte mich auch eigentlich auf einem guten Weg und hatte auch so ein bisschen auf diesen Spielverlauf gehofft. Aber wir sind jetzt schon wieder ein bisschen weg von deiner Ausgangsfrage nach der ersten Halbzeit. Also die ersten Minuten, Pressing fand ich mutig und Frankfurt hat das aber recht stabil gelöst, muss man auch sagen. Ne? Haben sich da nicht in Unruhe bringen lassen von uns, was ja unser Plan war. Und trotzdem die komplette erste Halbzeit von Werder Bremen bärenstark.
Also das auf jeden Fall. Ne? Bin bei dir, haben sich in den ersten, würde ich jetzt mal behaupten, 30 Minuten mehr oder weniger egalisiert. Mhm. Ja, relativ wenig Torchancen, aber ich fand es im Auftritt gut. Hab sie jetzt sogar im Nachgang beim Gucken der Zusammenfassung auch, ich weiß gar nicht mehr wo, ich meine beim ZDF, auch gehört, das war mir gar nicht bewusst, weißt du, ob das stimmt, Frankfurt angeblich wirklich mit 10 Punkten aus den letzten 4 Bundesligaspielen? Mhm. Krass. Das ist ja wirklich, sind die ja wirklich auch nochmal mit, also auch bundesligatechnisch mit einer richtig breiten Brust gekommen.
Ja, und die waren auch, glaube ich, die beste Abwehr der Liga.
Hatten sie, oder zweitbeste, ja genau, stimmt.
Ne, oder also letzte Woche waren sie noch die beste, jetzt vielleicht die zweitbeste oder so. Die kamen mit einer richtig breiten Brust und als eingespieltes Team, ne, als Gruppe, die schon funktioniert hat, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Die hatten ja auch eine Menge Abgänge, auch Kolo Muani da noch am Deadline Day, nach der Deadline, wenn wir uns erinnern, ne, und wie sie sich auch noch geärgert haben, dass sie Boré dann auch noch last minute an uns ausgeliehen hatten und so weiter, mit Lenz noch einen Abwehrspieler verloren. Also das war jetzt alles nicht, also kein gemachtes Nest, in das sich Dino Topmöller da reingesetzt hat. Ja. Ne, Götze im Formtief und so weiter. Und wie stabil die auftreten, wie gut die schon zusammengewachsen sind, wie auch einzelne Spieler da explodiert sind. Oma Mamouche haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen. Schon beeindruckend. Ne? Und umso stärker fand ich, als ich dann gemerkt habe, okay, Frankfurt will hier nicht alibimäßig den letzten Auswärtstermin runterfiedeln, ne? Ja. Sondern die haben schon vor, hier in ihrer Serie zu bleiben. Und das hat man ja auch in der ersten Halbzeit schon gemerkt. Und umso zufriedener war ich, dass Werder da so gut dagegen gehalten hat, das Spiel offen gestaltet hat, sich Übergewicht erarbeitet hat und dann sogar noch mit diesem geilen Elfer oder ne, mit diesem geilen Konter auch noch in Führung geht durch den Elfer. War ich total. Ja, das war doch der Elber, ne? In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja. Und auch dieses Tor, das habe ich dir sogar noch geschrieben, ja, glaube ich, in der Halbzeit, fand ich so Werder Bremen in der Nutshell der letzten Wochen, ja. Wie Schmiedi sich da reinwühlt und den Ball behauptet, ja, und unbedingt irgendwie diesen Zug zum Tor hat plötzlich und Staye nachsetzt und giftig ist und so den Elfer rausholt und Duxch sich den Ball nimmt, Verantwortung übernimmt, das war alles so, ja, wie gemalt, ne, im Kleinen, ne, wie sich diese Spieler in den letzten Wochen im Großen entwickelt haben.
Ja, ich habe das ehrlicherweise auch gerade im Stadion total anders wahrgenommen.
Okay.
Total geil. Also, weil für mich war es, also ich fand es in der Tat auch bemerkenswert, wie Duxch dann da die Verantwortung übernimmt, ne? Und der, die Willensstärke in der Situation auch von Staye, wie er sich dann noch gegen Knauf durchwühlt, ne? Aber muss man ja auch mal sagen, also dass Staye den Ball überhaupt bekommt, ist ja wirklich eine glückliche Fügung des Schicksals.
Das stimmt. Ja?
Schmiedi kriegt den Ball, weil zwei Frankfurter sich über den Haufen rennen im Mittelkreis. Und Schmiedi ist ja so hoffnungslos unterlegen im Sprintduell gegen den Abwehrspieler.
Ja.
Und verliert ja sogar den Zweikampf. Also der Abwehrspieler grätscht ihn ab und der Ball kommt dann diagonal zu Staye, der dann ja zum Glück nur noch den Stürmer Knauf vor sich hat.
Ja.
Und der dann sicher, also tut mir leid, also dümmer kann man sich ja im Zweikampf im 16er nicht anstellen.
Ja. Aber trotzdem haben sie das erzwungen.
Ja, genau.
Auch bei dir, ja. Klar, Schmiedi ist zwei Köpfe kleiner als sein Gegenspieler und der Ball ist eigentlich schon verloren. Er stoppt ja eigentlich auch schon ab, weil er weiß, okay, das Laufduell gewinne ich nicht.
Ja,
genau. Ne? Und dann, ich glaube, der kriegt den noch so komisch gegen den Kopf und dann flippert er rüber, ne, zu Staye. Ja, aber er wühlt sich halt rein und setzt nach und Staye geht da auch hinterher. Ja, und wird dann auch belohnt und das war endlich mal so, dass ich dachte, ey geil, da passte halt einfach alles zusammen und Duxchi versenkt ihn dann nach seiner Nominierung und dann ist Halbzeit und man dachte so, ey, eigentlich sind das Spiele für Werder, die laufen für Werder andersrum.
Genau andersrum, du hast genau recht und das meinte ich auch zu Jens, ne? Und was mir im Übrigen in der ersten Halbzeit wirklich ganz krass aufgefallen ist und das finde ich dann halt, darüber hatten wir irgendwie ganz früh in der Saison mal gesprochen, als wir so in die, also nach Heidenheim-Darmstadt, ne, wo wir gesagt haben, ey krass, wie dieses ganze Selbstverständnis auf einmal flöten gegangen ist und wie sie irgendwie wirklich selbst die einfachsten Sachen nicht mehr auf die Kette kriegen. Ne?
Ja,
jetzt sehen wir halt genau die andere Seite der Medaille, nämlich, dass du einfach nur drei gute Spiele am Stück machen musst. Und sie machen in jedem Spiel im Selbstverständnis so große Schritte, ne? Weil ich habe nämlich, meinte ich zu Jens in der ersten Halbzeit, ich finde es so krass, wie mittlerweile es wieder alles so selbstverständlich und einstudiert wirkt.
Ja.
Also die ganze Art und Weise, wie sie ihr Spiel aufziehen, ne? Du siehst richtig, das sieht richtig so aus, als wenn die einen Plan abarbeiten.
Ja, richtig. Und sie hatten ja einen Plan. Und das hat uns auch so begeistert im Froggies, ne? Dass wir alle dachten, Alter, das sieht alles nach einer Strategie aus.
Genau.
Weil die, das waren Angriffe, die waren, du siehst, dass die einstudiert sind.
Genau,
die Laufwege,
am Reißbrett entworfen.
Ne, dass jeder Angriff, vor allem in der ersten Halbzeit, ging über Romano Schmid, übrigens Kickernote 3,5, völlig underrated, meiner Ansicht nach, weil er war ja an jedem Angriff beteiligt, hat die Bälle verteilt, sie haben zusammengezogen auf einer Seite und dann hat Schmid die Seite gewechselt und dann kam der Mann auf der anderen Seite, war plötzlich, das sah alles richtig gut aus, diese diagonalen flachen Bälle vorne in die Spitze rein, die dann ein paar Mal auch durchgelassen wurden, ne, zwischen Duxch und Bourré. Hinten bei jeder Aktion wurde wieder abgeklatscht.
Ja. Ey, und was du letzte Folge meintest, ne, dem Mann ist so eine, also für sein Alter und für die kurze Zeit, die er in der Bundesliga spielt, schon so ein geil gestandener Spieler.
Ey, der macht
das. Der hat wieder so eine gute Leistung gebracht, ohne jetzt irgendwie komplett rauszustechen, ne, aber wirklich so eifrig, so diszipliniert, hier und da noch einen kleinen Wackler drin, aber einfach eine ganz andere Qualität auf dieser Position, als wir das gewohnt waren bislang.
So ist es. So ist es.
Echt krass.
Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, also ist genau das, worauf wir vor ein paar Wochen gehofft haben und wo wir noch um Geduld gebeten haben. Ne? Es muss sich finden, die Gruppe muss sich finden, es muss zusammenwachsen, du brauchst Erfolgserlebnisse und du musst wieder bereit sein, für deinen Kollegen zu laufen und dich für deinen Kollegen zu freuen, wenn der eine gute Aktion hat und den gut aussehen lassen. Da musst du Bock drauf haben, das ist dieses Ubuntu. Und das hat man gesehen in der ersten Halbzeit. Sie wollten ja auch dieses Abklatschen zwischen Zetti und Friedel. Ne?
Ja.
Ein paar Mal, das hat mir einfach richtig gut gefallen, diese positive Verstärkung und so. Und nur deswegen, das ist der wichtigste Faktor dafür, dass wir jetzt in den letzten drei Spielen, dass wir da 5 Punkte geholt haben gegen Gegner, von denen wir auch vor ein paar Wochen noch dachten, oh Gott, die Welt wird untergehen, wenn das losgeht mit Union, Wolfsburg und Frankfurt? Ja,
Frankfurt. Und dann kommen jetzt auch noch Leverkusen und Stuttgart.
Ja, und es bleibt ja auch scheiße. Und wir werden bestimmt die nächsten drei Spiele nicht ohne Niederlage bleiben. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne? Aber dieses Gefühl zu haben, dass sich da der gesamte Indianerstamm hinter dieser Idee versammelt und jeder weiß, was er zu tun hat und nicht jeder sagt, ich bin aber Häuptling, nee, ich habe aber die größte Feder. Nee.
Ja.
Ne? So, diese da haben sich jetzt, hat sich jetzt eine Truppe aus Kriegern gefunden und jeder hat seine Rolle und wächst da rein. Und auch mit persönlichen, auch wenn die persönlichen Statistiken leiden, wenn du zum Beispiel einen Weiser siehst, ne, der jetzt natürlich in diesem neuen Konstrukt nicht mehr der Go-To-Guy ist bei jedem Angriff.
Ne? Der mir aber dieses Mal wieder offensiv auch deutlich besser gefallen hat. Der war wieder viel präsenter, viel aktiver, hat viel mehr Aktionen gehabt.
Ja.
Hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe auch, glaube ich, lass mich lügen, Tobias Escher hat für die Deichstube das Spiel, glaube ich, nochmal wieder analysiert. Mhm. Und sagte, Werder werde taktisch immer, also sinngemäß, ne, ich habe den Artikel jetzt nicht ganz durchgelesen, aber sinngemäß, Werder werde jetzt auch taktisch immer flexibler, sei das erste Mal, dass es wirklich stark nach einem 3-4-3 aussah.
Ja, so. That's it. Und dass sie halt auch, und auch darüber sprachen wir in den letzten Ausgaben, dass sie sich das jetzt langsam erarbeitet haben, auch während eines Spiels die Taktik zu ändern. Ne? Also von 3-5-2 auf 3-4-3 umzustellen, mit diesem Pressing, mit dem Anlaufen zu starten und dann aber auch Mitte der ersten Halbzeit zu sagen, okay, Frankfurt hat sich gesammelt, das ist uns jetzt zu gefährlich, wir stellen um, ne, und machen unseren Plan B und lassen die erstmal kommen, wieder ein paar Minuten, ne? Und dann sollen die uns mal was anbieten. Das ist ja eine klare Weiterentwicklung, dass wir nicht mehr ausrechenbar sind.
Ja, und wie gesagt, ne, Selbstverständnis ist key. Also finde ich halt total krass, dass du einfach mit der Sicherheit, die du dir in 2-3 guten Leistungen hintereinander erarbeitet hast, automatisch auch wieder Sachen funktionieren, die du eigentlich aus dem FF kannst, weil du mit dem Trainer das Ding einfach seit 2 Jahren genauso übst.
Ja. Ne? Ja, aber die funktionieren halt nur bei einer Mannschaft wie Werder Bremen, die jetzt keine 11 Weltklasse Einzelkönner hat. Nur wenn du in diesem Gesamtgefüge an dein Limit kommst, dann sieht es halt auch wieder leicht und selbstverständlich aus und man denkt, warum machen die nicht immer so? Ne? Ja. Nee, aber dieses Level musst du halt auch erreichen, dafür müssen alle mitmachen.
So. Ja, vor allem, wenn das Gefüge auch dran glaubt, das ist ja viel wichtiger, ne? Also, dass sie halt eben wirklich auch wieder dran glauben, dass sie das können. Das ist ja, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was wir noch vor 4 Wochen gesehen haben.
Richtig, genau. Ja. Und kein Zufall, Kicker überschreibt den Spielbericht mit Frankfurt punktet in Bremen.
Ja, ja, stimmt. Das ist nicht schlecht, ja. Ich hab auch irgendwo gesehen, weiß ich nicht, bei Sportschau, Werder gibt Führung noch aus der Hand, so.
Ja.
Ist natürlich schon was anderes als Werder überrascht bei 2-2 gegen Frankfurt.
Richtig, oder Werder erkämpft sich einen Punkt, ne, oder so. Nee, Frankfurt punktet in Bremen. Und das auch, ne, wir sprechen ja gleich nochmal über, oder starten unsere Kritik. Ja, da möchte ich dann gleich nochmal zu sagen, vielleicht, man darf halt auch nicht vergessen, bisschen Respekt muss man natürlich auch vom Gegner haben. Klar kann man sagen, das darf nicht passieren, dass man nach 2-0 das noch abgibt oder wir haben aufgehört, aber man muss natürlich auch sagen, da war auch ein Gegner auf dem Platz, der auch wollte, ne? Und ein starker Gegner mit Frankfurt, das darf man nicht vergessen. Und die haben ja auch was dafür getan, nochmal in dieses Spiel zurückzukommen. Ne, ich erinnere nur an 2 Wechsel zur Pause schon, da kommt halt ein Mario Götze dann mal von der Bank, ja, und hat die Mittelfeldstruktur schon deutlich geändert, vor allem als dann auch noch Lienen für Bittencourt kam, hat Frankfurt es schon geschafft, in der Zentrale mehr Kontrolle aufzubauen, ne? Das möchte ich nur mal sagen, also da klingt immer so, ne, wie doof seid ihr denn, dass ihr das noch aus der Hand, ja, aber da war auch ein respektabler Gegner auf dem Platz.
Trotzdem. Jetzt machst du das Fass ja auf. Dann möchte ich auch eine kräftige Kelle draus nehmen aus dem Fass.
Ja.
Weil du ja quasi schon vorgreifend meine Position so ein bisschen auch entgegenstellst. Weil ich gehöre in der Tat zu den Leuten, die sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du mit der Spieldynamik in der, weiß ich nicht, 60. 2-0 führst und zu den wirklich geilen Zeitpunkten kurz vor der Pause, kurz nach der Pause die beiden Tore machst, hast du eigentlich vor eigenem Publikum alle Karten auf deiner Seite.
Hast du.
Und deswegen habe ich mich schon darüber geärgert. Für mich sind es auch ganz klar 2 verlorene Punkte.
Für mich auch. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ne? Und natürlich 2-0 und dann auch noch vor dem Hintergrund, worüber wir eben schon sprachen, dass das für die ja auch wirklich das letzte Kapitel einer wirklich langen Auswärtsserie war und eigentlich, ja, ich das ja auch so erhofft und getippt hatte, dass wir sie brechen und dann kommen sie nicht mehr zurück. Wie gesagt, habe ich ja, ja. gerade schon erzählt, im Froggies, wenn ich seht ihr, habe ich wieder recht gehabt. Ne? Ich, habe ich doch gesagt, 2-0 und so, die sind tot jetzt, bla bla bla. So, natürlich, gebe ich dir völlig recht, ne? Ich will das auch nicht entschuldigen, das ist, natürlich sind das zwei verlorene Punkte, gar keine Frage, wofür ja auch spricht, dass wir ja auch am Ende noch alle Chancen hatten, die allerdings auch, muss man sagen, ne? Ich will halt nur nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt, also, dass Frankfurt da schon auch was gerissen hat.
Wie du ja gerade aber auch richtig meintest, ne? Also das, die Veränderung kam ja im Prinzip wirklich mit der Umstellung im Mittelfeld. Und jetzt beziehen wir doch mal die ketzerische Position. Warum nimmt Werner denn Bittencourt raus, der ja gerade beim Verteidigen einer 2-0-Führung möglicherweise mit seiner Griffigkeit schon jemand auch ist, der den, weil das war mein Eindruck in den ersten 60 Minuten, der hat die Frankfurter wirklich genervt, ne? Das, was wir ihm immer zugesprochen haben, dieses itzige, giftige, auch im Trash-Talking die Leute immer irgendwie beschäftigen, so, da hat er mir wieder gut gefallen. Weißt du, warum er ihn runtergenommen hat? War der möglicherweise angeschlagen?
Ich weiß es nicht genau. Er sah auch nicht wirklich glücklich aus, muss man sagen, als er ausgewechselt wurde. Auf der anderen Seite, ich lese hier gerade, das war ja schon die 66. Minute. Also dafür, dass man sagt, Ole wechselt immer zu spät, ist das ja schon Wechsel 66. für so eine wichtige Position, ist das ja schon relativ früh.
Ne? Stand es da 2-0 oder 2-1, als er gewechselt hat?
Es stand...
Ich versuche das gerade mal eben kurz nachzugucken. Wann sind denn die Tore nochmal gefallen?
Das 2-1 ist in der 65. gefallen, also eine Minute davor direkt.
Okay.
Eine Minute vorher und der Ausgleich ist dann 75. gefallen. Ich weiß nicht, aber die Frage war ja, also eigentlich stecken da ja zwei Fragen drin in denen, was du meinst. Also erstens, ich weiß nicht, ob er verletzt war, machte für mich nicht den Eindruck, aber er war natürlich auch nicht das erste Mal, dass er so früh ausgewechselt wird und oder wurde, war in den letzten Spielen ja auch so. Und ich habe das so ein bisschen noch mit vielleicht Konditionsrückstand begründet, die letzten Spiele und auch vielleicht ein bisschen mit dieser intensiven Spielweise. Aber trotzdem muss ein Profi eigentlich, auch wenn er so spielt wie Bittencourt, länger als 66 Minuten durchhalten. Ich weiß es nicht. Oder ging es vielleicht darum, mit Linen an die Mannschaft heranzuführen?
Ja, aber schwieriger Zeitpunkt dafür, ne? Also, erstens, Bittencourt viel wohlwollenden Applaus bei seiner Auswechslung bekommen.
Zweiter Verdient Gedanke, wieder, ja. Waren,
ja.
Er zweiter bereitet Gedanke, ja bei auch zum Beispiel, entschuldige, dass ich das eben noch sage, aber er bereitet ja zum Beispiel das zweite Tor auch großartig vor.
Ja, genau. Und zweiter Gedanke, den wir hatten, da war ich aber unsicher. Ich hatte den Eindruck, dass er beim Rausgehen sich so ein bisschen an den Rücken fasste.
Okay.
Aber also weit entfernt von, er war bestimmt verletzt, sondern war nur so der erste Eindruck.
Was allerdings viele Profis auch gerne machen, um zu suggerieren, dass sie irgendein Problemchen hätten und jetzt bestimmt nicht wegen ihrer Leistung. Ne? Also das ist ein Reflex, den viele Fußballer, ne, dass sie sich irgendwo hingreifen.
Ja, aber da war er ja eh unverdächtig, also weil ich fand ihn wirklich wieder rein kämpferisch, fand ich ihn wirklich gut, hat einen starken Abschluss in der ersten Halbzeit gehabt, bereitet das zweite Tor gut vor.
Ja.
Also ich fand ihn wirklich wieder gut und in der Form, finde ich auch, muss der auch draufbleiben erstmal.
Absolut. So. Keine Frage, zumal, und das war, wo ich eben die zweite indirekte Frage von dir rein interpretiert habe, hattest du denn den Eindruck, dass sich durch den Wechsel das Spiel geändert hat? War das ein entscheidender Faktor, der Frankfurt einen Vorteil gebracht hat? Sind wir schlechter geworden durch den Wechsel? War das dein Eindruck?
Ich glaube, dass in beiden Tatsachen eine Wahrheit steckt. Zum einen durch die Umstellung und die Wechsel bei Frankfurt. Ja, mit neuen Kräften auch für die Offensivpower. Zum anderen durch die defensiven Wechsel bei Werder. So, dass dadurch halt eben sozusagen der Impuls, den Dino Toppmöller mit der Einwechslung von Götze und ich weiß gar nicht, wer der zweite Wechsel war.
Dina Mbembe.
Ja, genau. Ne, dass er durch die beiden Wechsel eben zum einen offensivere Impulse gesetzt hat, die auch funktioniert haben. Ja. Und sich der Effekt halt eben noch verstärkt hat dadurch, dass du Bittencourt rausnimmst und Linden bringst, was zwangsläufig ja mindestens mal für ein paar Minuten eine kleine Unwucht in das Konstrukt bringt, weil da jemand Neues sich mal eben reinfriemeln muss.
So. Ja.
Deswegen, ich glaube, dass das bei, wobei man auch sagen muss, ne, also das zweite Tor ist halt, finde ich, ein Stück weit auch eine Sache, ja, das ist halt ein Freistoß, der hoch in 16er kommt und du hast da kopfballstarke Spieler, sowas kann dir immer passieren, ne? Das ist halt einfach, da hast du halt auch gesehen, klar eingeübt, ganz langer Ball auf den zweiten Pfosten, ja. Tuta legt den einfach nur in Fünfer. Und dann hast du da halt, genau, der halt ein Riese ist, hält da nur die Birne rein. So, das ist halt bei langen, kopfballstarken Defensivspielern, die sich bei den Standards mit in den 16er schieben, kann dir das einfach mal passieren, finde ich.
Muss Zetterer da raus beim zweiten Tor? Klebt er zu lange auf der Linie?
Also, sagen wir es mal so, ich habe in der Situation zu keinem Zeitpunkt gedacht, Zetti, verdammte Scheiße, komm doch raus.
Okay.
Weil das sind halt so undankbare Bälle, weißt du, gerade der lange Ball auf den zweiten Pfosten,
ja.
Da gehst du nicht raus, weil halt alle ihre Leute haben.
Ja, das stimmt.
Alle Werder-Spieler sind in der Rückwärtsbewegung, alle Werder-Spieler haben ihren zugeordneten Gegenspieler.
Ja.
Und auf den ersten Ball gehst du als Torwart nicht, weil der viel zu lang ist.
Richtig.
Ja. Und dass Tuta am zweiten Pfosten das Kopfballduell gewinnt und den Ball in den Fünfer legt, dann darüber, da kann man dann sagen, muss er da raus oder nicht? Weiß ich nicht.
Also würde ich schon mal gar nicht sagen, ne? Und ich glaube auch, dass das zweite Tor auf jeden Fall, also es ist halt ärgerlich, dass es auch wieder aus dem Standard fällt. Das erste ja auch, glaube ich, aus dem Einwurf, was halt so doof ist. Aber bei dem zweiten Tor würde ich auch eher sagen, das ist Mann gegen Mann und wir verlieren zwei Duelle. Das ist nicht die Schuld des Torwarts. Klar kann man sagen, wenn er früher rauskommt, aber das weißt du nicht. Du weißt nicht, wo der Ball hingeht von Tuta.
Das Einzige ist halt, weißt du, es gibt ja diesen geilen Satz, den gibt es auch schon seit 40 Jahren im Profifußball und auch generell im Fußball, der Fünfer ist Torwartraum.
Ja.
Ne? Und Smolcic drückt das Ding halt irgendwie aus 3 Metern über die Linie. So.
Deswegen bin ich überhaupt nur drauf gekommen, aber würde mich da jetzt auch nicht drauf versteifen. Anders sieht das allerdings aus und da möchte ich dich nochmal als Ex-Werder Bremen-Keeper bis zur A-Jugend, das wissen ja die wenigsten, ich erzähle auch nochmal irgendwann die Geschichte, wie der Patrick Kluivert 7 Dinger in 15 Minuten eingeschränkt hat.
Du Arsch, echt.
Stimmt aber die Geschichte, die ist sehr gut.
Ja. Ja, ja, jetzt nicht.
Aber Digga, das erste Tor. Ja. Der Schuss von Skiri geht in die, ich meine, klar, der geht neben den Pfosten, aber der geht in die kurze Ecke. Der ist zwar relativ platziert, aber der ist nicht hart geschossen. Und da denke ich wirklich, tut mir leid, der ist haltbar. Also, wie gesagt, wir haben Zetti über grünen Klee gelobt, aber wir haben auch die letzten Male gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, die jeder Keeper hat. Bei dem Ding dachte ich, ist genau das, was du in der letzten Folge gesagt hast. Weißt du noch, in der letzten Folge haben wir über das Torwartspiel, Pavlenka etc. gesprochen. Und du sagtest, du hast die Vor- und Nachteile aufgezählt, die jeder Werder-Fan auch so mittlerweile drauf hat, ne, wer was gut kann. Und du sagtest, Pavlenka ist bei hohen Bällen eher ein Schisser, ja, und bleibt auf der Linie stehen und geht nur raus, ne, so, und sichert erstmal die Linie. Bei dem 2-1, bei dem 1-2 von Skiri dachte ich, steht Zetterer nicht zu spekulativ, zu weit in der Mitte, zu weit vom Tor, weil er genau mit dieser Flanke rechnet, die er wieder runterpflücken will. Und Skiri guckt ihn einfach aus und ihm fehlen diese 30 Zentimeter, die er sich schon zu weit in die Mitte orientiert hat, weil das eben sein Torwartspiel ist, was wir gelobt haben die letzten Wochen. Du weißt, was ich meine, ne? Den Ball fangen, schnell abschlagen, schon zu gucken und so weiter. Pavlenka, der Schisser, dein Wort, steht auf der Linie, aber der hat den doch, Kraker hat den doch. Oder nicht?
Ja, das war halt auch mein Gedanke. Also mein Gedanke war halt wirklich auch, ich bin weit entfernt davon zu sagen, den muss Zetterer haben.
Nein, das ist kein Torwartfehler oder so.
Nein, ich sag ja, ich mach dir ja überhaupt keinen Vorwurf, ich sag bloß, ne?
Ja.
Also, ich bin der Meinung, dass jeder, der da hingeht und sagt, das ist ein Torwartfehler, dem würde ich sagen, das sehe ich nicht so, aber ich bin bei dir, wenn wir sagen, ich glaube, dass Pavlenka den tendenziell eher gehalten hätte. So. Aber ich muss halt eben, also was für mich in den, ich habe es wirklich dann auch erst in den Zeitlupen gesehen, die Sicht für Zetterer ist frei, ne? Also er kann sowohl die Bewegungen von Skiri sehen, als auch der Ball ist nicht abgefälscht. Und dann fehlen schon die Argumente, dass man sagen, ja, der ist, ne, der ist verdeckt geschossen oder der ist noch abgefälscht, ne, und dann bin ich bei dir. Das ist seine Ecke. Der Spieler kommt aus der Richtung.
Ja, freie Sicht.
Ja, und dann sage ich auch, ja, lass es mich so sagen, lass es mich diplomatisch formulieren. Schade, dass er den nicht hält.
Ja. Ja. Völlig richtig.
Bin ich komplett bei dir. Und Pavlenka hat solche Dinge schon mehrfach durchs Wegtauchen wirklich auch pariert.
Ja.
Ohne dass ich jetzt sagen würde, Pavlenka hätte den gehalten. Aber ja, schade. Dafür hat Zetti auf der anderen Seite auch einen Kopfball von Skiri kurz vor Schluss noch sensationell gehalten.
Richtig. Und so, wieder so, Aufsetzer. So gute Sachen im Aufbauspiel gemacht.
Ja,
genau. Dass man wirklich wieder dachte, da waren wieder so ein paar Vertikalbälle, die so geil waren.
Ja.
Schnell geschaltet im Kopf und auch lange Abwürfe. Und das sieht alles geil aus. Ne? Aber wie gesagt, und ich betone es gleich nochmal, und das ist ja auch gleich nochmal ein wichtiges Thema dieser Folge, die wir uns vorgenommen haben, der Umgang mit Kritik und die Kritik. Ja, worum Podcast Feuilleton.
Ja, genau, Meta.
Jetzt zu sagen, der ist haltbar, und da sieht man dann vielleicht, was Pavlenka besser kann als Zetti, bedeutet kein Zetterer-Bashing. Ja,
ja, genau.
Bevor das irgendjemand hier unterstellt, ähnlich auch im Fall Jinma, über den wir gleich noch sprechen. Aber ja. Ne, ich weiß, es ist ein bisschen Zetti-Picking war übrigens zweiter möglicher Folgentitel im Sinne von Cherry-Picking, dass man sich dann gerne die Kritikpunkte raussucht, die einem selber passen und die anderen, bei den anderen die Ohren zuhält. Nein, das gehört natürlich auch zur Wahrheit da. Hast du dann natürlich den, in Anführungszeichen, Nachteil, die Zetti dann im Vergleich zu Pavlenka hat. Spekulation.
Ja, grundsätzlich, ne, ist ja was wir in der Vergangenheit auch immer gesagt haben, ey, Kritik muss doch erlaubt sein, solange die Kritik halt eben auch begründet ist und ja nun nicht darauf abzielt, irgendjemanden runterzuputzen. Aber nochmal, also es gibt ja immer wieder Situationen, gerade auch im Werder-Spiel, wo man einfach mal sagen dürfen muss, ey, das muss er einfach anders lösen, und wo man trotzdem noch rausgehen kann und sagen kann, ey, ist trotzdem geiler Spieler.
Ja.
So, ja. Und ich finde, das gehört dazu, und das ist einfach ein Plädoyer für differenziertere Betrachtungen. Und nur weil man eine Situation kritisiert, bedeutet es nicht, dass man den Spieler, der es verbockt hat, dann gleich in Sack und Asche schickt.
So, wunderbare Universalanalyse für alle sportlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen. Ne? Es gibt mehr als schwarz und weiß. Ja? Und nur wenn man sagt, das war vielleicht nicht ganz so geil von dir, bedeutet das nicht, ich hasse dich.
Ja, ja. Und da wir das jetzt geklärt haben, ja, kommen wir zu Justin Njinma.
Ja, ohne dass du den Namen gesagt hast, wussten alle schon, wo du hin wolltest.
Wo wir abbiegen, genau.
Ja, und auch da ist halt die Frage, wie formulierst du Kritik, ne? Man kann natürlich, das kannst du gleich erzählen aus dem Innenleben einer Mannschaft, dass das ganz normal ist, dass da die Älteren auch sagen, Digga, da müssen wir aber nochmal schnacken. Ob man das dann wie die Bild lösen muss und mit der Schlagzeile Dux knöpft sich Ego-Shooter Jinma vor, Dux schon in drei Interviews danach gesagt hat, so, wir wollen ihn jetzt auch nicht an den Pranger stellen. Ja, den ersten Halbsatz daraus deine Schlagzeile klöppeln, die möglichst steil ist.
Ich kann dir ja mal, also exemplarisch.
Nicht, ne?
Ja. So, exemplarisch kann ich dir ja mal erzählen, wie differenziert meine Kritik im Stadion ausfiel in der Situation.
Bitte.
Ich zitiere jetzt wortwörtlich. Ja. Nein, das darf doch nicht wahr sein, so eine Scheiße. Ja. So, das war meine bewusst ruhig betont objektiv Analyse dieser Situation.
Ja. Bei mir fielen, glaube ich, Worte in sehr hoher Lautstärke irgendwas mit du Pinsel Was bildest du dir ein?
Ja.
Ne? Und ja. Ja, wobei man ja sagen muss, weißt du, wenn er den Ball nach vorne trägt und ihn einfach abspielt, wie jeder normale Mannschaftssportler, der erwachsen geworden ist, ja, dann feiern wir ihn doch trotzdem, wenn er das Tor vorbereitet. Dann sagen doch trotzdem ja. Alle, guck dir an, was er dafür einen geilen Impact gebracht hat, wie er das Spiel verändert hat und so weiter. Mann, und das hat mich am meisten geärgert, dass er vielleicht der Meinung war, dass man die Lorbeeren nur einheimst, wenn der Name auf der Anzeigentafel steht. Nein.
Darf ich ein Plädoyer, also in dieser Situation zumindest für eine andere Sichtweise auf das, was in seinem Kopf passiert ist, führen?
Nein, musst
das
du
durchaus auch, ich würde es eine Kuhlmanneske Argumentation
ja,
sogar nennen.
Du musst gar kein Plädoyer halten für den Jungen. Ich will den gar nicht in Sack und Asche stellen.
Nee,
wir sprachen ja nur über die erste Reaktion bei dieser Szene.
Genau.
Ne? Und die war natürlich dann doch, ich sag mal, nicht so verständnisvoll, wie jetzt die Analyse jetzt ausfällt. Und eine Sache, und dann hake ich es ab mit den bösen Worten, die direkt nach der Szene fehlen von mir. Ich fühlte mich sofort erinnert an Davy Selke gegen Gladbach in dem Abstiegsspiel.
Ja.
Und ich werde mir Mühe geben müssen, diese Szene von Jinma aus meinem Gedächtnis zu löschen und die nicht immer mit ihm zu verbinden, so wie ich diese Selke-Szene immer mit Davy Selke verbinde, immer, ja, werde. Und ich hoffe, er schenkt mir andere Verknüpfungspunkte. Aber das waren die, wie soll ich sagen, die ersten Agro-Gedanken. Und jetzt kommt deine Pädagogensicht.
Ja. Eine andere, mir deutlich gefälligere Sichtweise auf die Situation wäre in der Tat da das Kuhlmannsche aufgeregte Hundewelpen-Argument nochmal ins Spiel zu bringen, was nichts anderes bedeutet als, hey, wir laufen zu dritt aufs gegnerische Tor zu und Justin Jinma hat in einer Situation drei Ideen auf einmal. Ja, und die eine Idee hat so eine Sekundenbruchteilverzögerung, dass er den Abspielmoment auf Romano Schmid verpasst, der rechts 10-mal besser steht.
Mhm.
Wenn er den Ball früh spielt auf Romano Schmid, hat Romano Schmid erstens freie Bahn und zweitens einen perfekten Winkel aufs Tor.
Und Duxch ja auch auf der anderen Seite.
Und Duxch ja auch. Und als er den Abspielmoment zu Romano Schmid verpasst, schlagen seine Gedanken Purzelbaum und dann verdaddelt er komplett. Das war so mein Eindruck.
Ja, den Interpretationsversuch habe ich auch mehrfach gehört und gelesen. Und er ist auch jetzt nicht unrealistisch und vorstellbar, aber ich halte ihn in dem Moment für falsch. Denn in der Situation hat er nicht drei Gedanken, er hat nur einen Gedanken. Und der hat drei große Buchstaben, ICH, ich. Er will, nein, und auch das werfe ich ihm gar nicht vor. Also wenn er jetzt 29 wäre und Nationalspieler werden wollen würde, dann würde ich es ihm vorwerfen, so nicht. Aber ich sehe nicht diese, dass er zu viele Gedanken hat. Er hat einen Gedanken und er zieht zum Tor und er will ihn machen. Und er hat auch nicht nur diesen einen Moment, wo er spielen kann, ja, den er verpasst, sondern er hat danach noch drei, vier andere Momente, ja, weil bis zum Abschluss machen ja alle drei es perfekt. Jinma kreuzt perfekt mit dem Ball, ja, und zieht die Gegner immer weiter auf sich, ja. Er macht das perfekt, dass er kreuzt. Duxch und Romano Schmid laufen perfekt. Beide sind komplett frei. Und es gibt die erste Chance zu spielen, die verpasst er. Fand ich aber okay, dass er da den Ball war. Aber er hat danach noch drei, vier Chancen, weil er durch seinen Lauf erst so eine gute Situation auch geschaffen hat. Ne? Muss man ja auch positiv denken. So, aber das sind's nicht. Er will, tut mir leid, aber er will das Ding machen und er will es allen zeigen. Ne, und dafür spricht zum Beispiel auch, dass vor zwei Wochen wurden Wechsel vorbereitet im Heimspiel gegen Union und Woltemade wurde vor ihm eingewechselt und Jinmas Reaktion war, sich beleidigt an die Bande zu lehnen und sich nicht weiter warm zu machen. Ja, das sind Dinge, die für mich eher die Interpretation wahrscheinlich machen, er wollte es allen zeigen, dass er ein geiler Spieler ist. Und er ist ja auch ein geiler Spieler, aber das war Lehrgeld.
Und das kommt ja auch nicht aus dem luftleeren Raum. Also es ist ja auch eine Sache, die oder ein Ruf, der in Jinma schon vorauseilte, als er noch gar nicht wieder bei uns war.
Ne, ja, und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder als Kritik. Du musst ja als Stürmer auch so sein und du musst ja selber ab. Wie oft sitzen wir da und sagen, jetzt schieß endlich, schließ ab, mach selber. Nicht nochmal quer, aber in dem Fall also so. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich diese Erdung ist, die er auch braucht, scheinbar. Denn wie gesagt, die Szene, von vor zwei Wochen, von der ich eben erzählt habe, das ist nicht gut. So wirst du kein Weltklassespieler. Und
aber
ne, das geht nicht. Und er hat so viel Potenzial.
Ich bin aber auch davon überzeugt, ne? Also Justin Ginma hätte wäre nicht so eingeschlagen bei Werder, wenn er so nicht auch wäre. Deswegen
richtig. Das ist
ja voll deine Argumentation, ne?
Richtig.
Also er hätte diese ersten beiden wirklich krassen Tore direkt nach Einwechslungen als Profi im Weserstadion. Die hätte er nicht gemacht,
Exakt. Wenn
er dieses gewisse oder wenn er dieses Maß an Ego nicht hätte.
Richtig.
So, und das ist auf der anderen Seite, kann das halt eben auch wirklich genau das sein, was du gerade sagst, ne? Der Startschuss für ein Selbstverständnis als Stürmer, was wichtig ist und was vor allem in dem Alter auch selten ist. Das ist ja auch wichtig, ne? Also diese Geilheit aufs Tore machen,
ja,
führt zwar in der einen oder anderen Situation dazu, dass Fans und Mitspieler sagen, Alter, du eigensinniger Pinsel, wie du gerade so schön gesagt hast, ja, aber auf der anderen Seite führt das halt eben auch dazu, dass er in 70% der anderen Situationen die Bude macht,
ja,
ja, und sich halt eben auch einen Wert erarbeitet.
Richtig.
Und
ja auch eine Waffe für das Team ist mit diesen Stärken, ne?
Ja.
So, und klar müssen wir drüber reden, wenn er den reinmacht, feiern ihn alle, keine Frage, aber und zur Wahrheit gehört auch, dass er ja schon zwei Minuten später es genau anders macht, wo er diese andere Konterchance einleitet und abspielt, ja, und Dux dann die Chance relativ kläglich vergibt. Ja. Das hätte ja auch ein Tor sein können. Und da haben viele ja auch zu Recht gesagt, ja, Dux kritisiert da Ginma und kann da selber mal machen und er soll Ginma in acht Minuten und so. Nein, aber trotzdem gehört das dazu, dass ein erfahrener Spieler dem Grünschnabel, der einen Ego-Trip hatte, in dem Fall sagen können darf, muss ihm sagen dürfen, das muss, ne, darüber reden wir noch. Das ist schon okay, ja, dass ein Dux sich das auch rausnimmt dann danach. Aber
das,
wie gesagt,
das wollte ich gerade sagen, ne? Also er hat nämlich, und das finde ich dann gehört eben auch zur Wahrheit und zur Gesamtbetrachtung von Ginma dazu, er hat auch in diesem Spiel wieder gezeigt, drei oder vier Situationen, für die ich ihn einfach so feiere.
Richtig.
Nämlich einfach dieses Humorlose, den Ball einfach vorbeilegen und losrennen.
Ja.
Und er gewinnt die Laufduelle immer.
Exakt. Ja?
Und du hast sofort gesehen, die Szene, die du gerade beschrieben hast, die Riesenchance von Dux, das ist der direkte Lerneffekt.
Richtig.
Aus der vergebenen Chance vorher.
Genau.
Er setzt sich super durch und legt den Ball noch im Zweikampf geil in die Mitte zu Romano Schmid.
Genau.
Ja. Und insofern, vollkommen dabei. Im Übrigen auch eine ganz komische Szene. Hab mir die Zusammenfassung von Werder noch angeguckt. Die Kurzzusammenfassung, die Werder mal veröffentlicht mit den Spielszenen und den dahinter geschnittenen Interviews.
Ja.
Und total komisch. Sie haben diese von Ginma vergebene Chance, die haben sie überhaupt nicht gezeigt.
Krass.
Ja, sondern haben hinten raus nur die Riesenchance von Dux gezeigt. Mein erster Gedanke war, warum zeigen sie das nicht? Wollen sie den Ginma schützen? Aber direkt in den Interviews, die sie dahinter geschnitten haben, haben sich Werner und Dux auf die vergebene Ginma-Chance bezogen und meinen halt, ja, muss er einfach anders lösen, sinngemäß, ne? Oder Dux, der halt auch sagt, so, da müssen wir auch nochmal drüber reden, das muss man auch sagen dürfen, so, ja. Und es ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Solche Sachen sind ärgerlich, solche Sachen passieren und ja, man muss ihn trotzdem dafür kritisieren dürfen und ich bin mir sicher, dass sie das intern auch tun und vielleicht hat Dux ihn auch direkt danach in der Kabine nochmal richtig rund gemacht, so, aber das ist dann, gehört halt eben auch zum Lernen dazu, weißt du?
Ja, genau so ist es, genau so ist es, aber das ist ja krass, dass das da nicht in den eigenen Highlights dann drin war.
Ja, hab ich total gewundert. Ne?
Und klar, könnte natürlich wirklich daran liegen, dass sie Ginma schützen wollen, was ich ja auch okay finde. Ne? Und wie gesagt, ich sag's jetzt nochmal, wir wollen ihn hier ja jetzt auch nicht an den Pranger stellen, sondern versuchen, das möglichst differenziert irgendwie zu betrachten alles. Aber dann sollten Sie hinten noch die O-Töne nochmal angucken.
Du, und weißt, genau das. Und weißt du, was ich im Übrigen auch gedacht habe? Ja? Einfach nur, um mal auch ein Schlaglicht auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Spielern zu werfen. Ne?
Ja.
Stell dir mal vor, Leonardo Bittencourt hätte diese Chance so vergeben.
Ja.
Was dann los gewesen wäre, ja, kritiktechnisch.
Richtig.
Und das kann mir keiner erzählen, der sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ja, und Justin Jimmer soll in 8 Minuten alles richtig machen oder was. Nein, erstens, das behauptet keiner. Und zweitens, euch will ich mal hören, wenn Leonardo Bittencourt diese Chance so vergibt.
Ja, so. Das ist wirklich so, ne? Und dass da dann wirklich von so Chefkritikern, die noch so Leute wie Jung und Groß von einem halben Jahr ins Fegefeuer geschickt haben, ne? Und so Sätze, die sabotieren Werder Bremen, die sind da, kein Bundesliga, ne, dass einige dabei waren, die sich jetzt vor dem Bus fahren und sagen, da ist natürlich jetzt ganz was anderes.
Ja, genau. Welpenschutz.
Ja, Welpenschutz, ja, und kriegt da ja auch ein bisschen und ist ja auch gut und wie gesagt, meintest ja auch eben schon, die Szene danach zeigt ja schon, dass er da zumindest, dass da was angekommen ist. Und ja, nur, wie gesagt, das gehört dann, wenn man dann so ein breitbeiniges Auftreten hat als Jungprofi, ja, vorher auch schon und meint, man muss beleidigt sein, wenn man mal nicht als Erster eingewechselt wird, sondern Herr Woltemade, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann daran gemessen wird. Und im Idealfall bringt es jetzt alle ein bisschen weiter.
Ja, und an alle, die sagen, ho, ho, ho und ha, 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 man darf Jin mal ja nicht und der arme Junge und so. Ihr werdet überrascht sein, aber wir haben uns in der Situation über die Art und Weise, wie er versucht, die Situation aufzusehen, haben wir uns geärgert und sind trotzdem beide gottfroh, dass wir einen Spieler wie Jin mal in den Reihen haben. Ja, also, salomonisch.
So. Am Ende. Ne?
Eigentlich ein ganz guter Abschluss des Recaps zum Frankfurt-Spiel.
Das stimmt und ich habe noch ein anderes Problem. Ich muss nämlich jetzt arbeiten, mein Lieber, leider.
Ja, das ist die etwas ungestümere Art zu formulieren, was ich eigentlich formulieren wollte, nämlich lass uns mal jetzt hier einen Strich ziehen, uns die Länderspiele angucken, genießen wie die hässlichen Vögel, die Türkei und Österreich auseinanderschießen und dann würde ich sagen, machen wir kurz vorm Leverkusen-Spiel, was ja auch schon... Ja, das ist wieder ein Heimspiel, ne? Oder haben wir erst ein Auswärtsspiel? Was ist denn das nächste Spiel? Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Leverkusen, oder?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur gegen Leverkusen und irgendeine Serie wird da enden, Leverkusen. Ja.
Jedenfalls werden wir vor dem nächsten Werder-Spiel noch eine Folge aufnehmen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
So. Ja? Länderspiel und Lohnarbeit. Ja. Herrlich. Ja. Herrliche Aussichten, ne?
Naja, und wer weiß, vielleicht gucken ja die ein oder andere Werder-Fans jetzt dann die Länderspiele doch wieder, weil Marvin Ducksch als nicht als ehemaliger Werderaner wie Füllkrug, sondern eben als aktueller Werderaner für die Nationalmannschaft spielt. Ich jedenfalls guck's mir an.
Ja, ich guck's mir auch an. Für Marvin.
Genau.
Wir können ja nach dem Länderspiel, nach dem ersten Duxchi-Doppelpack für Deutschland, Duxchi für Deutschland, Duxchland, ja, genau. Duxchland, das ist doch der Titel. Duxchland.
Wenn er trifft, ja.
Ja, natürlich trifft er. So, ich sag dir, Kimmich schießt nie wieder eine Standardsituation in der Nationalmannschaft. Das ist jetzt Duxchi-Zone. Ja. Ich habe hier noch eine kleine Notiz gemacht. Werder und Wiese sehen sich vor Gericht. So, wir können die Sendung beenden.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, kleiner Recap zum Frankfurt-Spiel, ohne jetzt aufs nächste zu gucken, ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum Leverkusen-Spiel. Jetzt genießen wir erstmal, genießen in Tüdelchen, wir die Länderspiele und gucken, was Marvin und Lücke da gemeinsam anstellen. Die Bromance lebt. Und ja, dir, mein Süßen, komm gut durch die Schicht. Du musst ja noch arbeiten. Ich habe jetzt immerhin dann wenigstens für den Rest des Tages Feierabend.
Das freut mich sehr. Wie gesagt, wenn du noch was brauchst, Fentanyl, Ketamin,
ja, andere. Ich melde mich.
Schmerzmittel, YouTube-Videos, schicke ich dir.
So soll es sein. Ihr Lieben, macht's gut, kommt gut in die Woche und wir hören uns spätestens vor dem nächsten Werder-Spiel wieder. Macht's gut.
Machen wir. Gute Zeit, bis dann.